Das ist durchaus möglich zu sagen, ich schreibe eine extra budgetäre Diagnose auf, damit das Rezept als extra budgetär gebrandmarkt ist und packe dann als Ergänzung die M62.5 dazu, damit klar ist, dass wir hier an die Ursachen rangehen.
UP Podcast. Nachgefragt.
Hallo zu einer neuen UP-Podcast-Folge. Sarkopenie bedeutet Muskelschwund. Betroffene haben eine geringere körperliche Leistungsfähigkeit, stürzen eher und neigen damit einhergehend zu Knochenbrüchen. Vor allem ältere Menschen leiden unter Sarkopenie. Helfen bzw. vorbeugen kann Krafttraining. Aber zum Beispiel KG-Gerät wird von ÄrztInnen in der Regel nicht einfach so verschrieben, weil es das Budget belastet. OP-Herausgeber Ralf Buchner und Michael Fassbender von der Physiomed-Gruppe gehen hier im Gespräch deshalb der Frage nach, wie Krafttraining als Bestandteil einer Heilmitteltherapie gesehen und anerkannt werden kann. Viel Spaß dir beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einem neuen UP-Podcast und heute mit einem, ja, man kann schon sagen, fast alten Freund und Marktbegleiter Michael Fassbender. Hallo Michael.
Grüß dich, Ralf.
Um das gleich vorwegzunehmen, du arbeitest für welche Firmen?
Ja, für die Physiomed Group. Die Physiomed Group besteht aus der Physiomed, aus der Proximed und eben hat die Marke ErgoFit.
Genau.
Und wir machen sowohl Geräte, aber auch Elektromedizin, Stoßwellen etc.
Okay.
Das ganze Programm für Physios und Ergos.
Ja.
Und Logos.
Alles klar. Gut. So, das war der Werbeblock. Ganz kurz. Den werden wir bestimmt noch mal zwischendurch wieder reinbringen. Aber wir wollen uns eigentlich unterhalten über eine, ich glaube, relativ gut ignorierte Erkrankung, einen relativ gut ignorierten ICD-10-Code, der heißt Sarkopenie. Und jetzt bin ich sicher, dass nicht alle, die jetzt gerade zuhören, genau wissen, was Sarkopenie ist. Möchtest du das definieren? Soll ich es machen?
Ja, kann ich gerne. Kommen aus dem Griechischen. Wir haben einmal das Wort, den ersten Teil Sarks gleich Fleisch und Penia gleich Mangel. Also im Prinzip, man kann es auch übersetzen, Muskelschwund oder Muskelmangel, der dann doch im Alter einsetzt und dann dazu führt, dass eben Krankheiten, verschiedenste Krankheiten auftreten.
Genau. Aber eigentlich geht es Rückgang von Muskelmasse, Kraft und Schnellkraft und das ist ein Problem, weil dann ganz viel hinten drüber fällt. Bist du schon in der Zielgruppe für diese Erkrankung?
Ich bin schon lange in der Zielgruppe, ja, natürlich. Okay. Und ich merke es natürlich auch, ganz ehrlich, vielleicht du ja auch, wenn du morgens vielleicht mal die Socken anziehst und hältst dich vielleicht mal fest, nicht weil du abends einen Rotwein zu viel getrunken hast, sondern oder wenn man sich irgendwie mal am Geländer festhält, wenn man doch denkt, das passiert eigentlich so schwellig. Und das ist ja auch ein Riesenthema bei älteren Leuten, wie schnell haben die halt eben Rollator und so weiter oder brauchen den. Und da gibt es bestimmt viele Methoden, eine Menge Methoden, auch nachweislich Studien, schon glaube ich seit 1990 gibt es hier erst eine große Studie dazu, was man alles und wie Physiotherapie da helfen kann.
Wir haben mal geguckt, was haben wir so in Literatur dazu und zum Beispiel haben einige ärztliche Kollegen in der Gefäßchirurgie im Juli 2022 mal veröffentlicht und haben gesagt, Achtung, Physiotherapie, Zitat, kann sogar mit der Frühmobilisation durch geriatrische Pflege eine gänzliche Vermeidung der Sarkopenie sorgen. Ist die schon eingetreten, kann mit einem Kombinationstraining angesetzt werden. Es geht um progressives Krafttraining sowie Übungen Ausdauer zur Balance. Und die empfehlen in einer Akutphase 2 bis 3-mal stattfindende Therapiesitzung und sagen ganz aktiv Muskelabbau mit Hilfe von Physiotherapie mindern. Das ist ja nicht so eigentlich das, also das wäre jetzt nicht, was ich mir auf einer Werbetafel in einer Physiotherapiepraxis erwarten würde, dass sie sagen, hey, Physiotherapie hilft gegen Muskelabbau. Aber im Endeffekt ist es das, was wir da eigentlich liefern, oder?
Genau. Und viele Therapeuten wissen auch gar nicht, welche Möglichkeiten sie haben in der Therapie. Also auch selbst wenn sie in Seniorenstift oder in ein Pflegeheim gehen, da wo vielleicht Patienten noch nicht bettlägerig sind. Man hat wunderbare Heilmittel, die man einsetzen kann. Und man kann diesen Patienten auf verschiedenste Weise helfen. Und vielleicht nochmal zurückzukommen, es gibt ja spezifische Definition der Sarkopenie und eine ist halt eben die altersbedingte Muskelatrophie die beginnt so mit dem 65. Lebensjahr im Durchschnitt, also kann nur 67 sein, kann nur 70 sein. Und hier hast du ja im Prinzip schon relativ viele Möglichkeiten, Patienten zu helfen und vorzusorgen, präventiv vorzusorgen.
Ja, wenn wir Krafttraining als Bestandteil einer Heilmitteltherapie anerkennen und sehen. Und das weiß ich von den Ärzten. Wenn du hingehst und sagst, ich möchte gerne eine KG-Gerätverordnung haben, dann passiert was?
Ja, ich habe es gestern noch erlebt. Sogar als Privatpatient wollte mit mir in meiner Hausarztpraxis und ich habe diese Ärzte selber geschult, ich das auch mache über die Ärztekammern. Und nein, wir verschreiben keine KGG. generell gesagt die Arzthelferin.
Ja.
Und da ich dann aber nachgefragt habe und das nochmal erklärt habe, sie mich dann auch erkannt hat und hat gesagt, ja, für sie dürfen wir das dann machen. Und das fand ich so schlimm, weil ich das immer wieder höre, dass Ärzte halt einfach generell entweder eine Fachgruppe höher, also die Orthopäden verweisen oder halt eben, oder die Neurologen und sagen, nee, machen wir nicht. Belastet unser Budget.
Genau. Und insofern ist es, also jetzt kann man ja gucken, wie man will, aber letztendlich geht es darum, was für Indikationen finden wir, damit die Ärzte verstehen, dass KG-Gerät sinnvoll ist oder auch andere funktionelles Training. Man kann das auch ohne Geräte wahrscheinlich machen, aber KG-Gerät ist natürlich hier wirklich ganz hilfreich und man kann die Patienten ja hier auch dazu bringen, zu verstehen, dass an Geräten gut trainiert wird. Und es gibt auch in der Ärztezeitung haben die das gemacht, die haben gesagt, naja, wenn man das wirklich ernsthaft machen will, dann ist das Beste, man kriegt Leute ans Gerät. Und die sagen aber auch, naja, 67-Jährige ans Gerät zu kriegen, ist schwierig, aber das wäre das, was nach Untersuchungslage am meisten bringen würde. Insofern ist es ja sinnvoll, wenn ein Arzt sowas verordnen würde, damit die Patienten sich daran gewöhnen und dann selbst sowas in Anspruch nehmen können.
Ne? Genau, also das wäre ein Hinführen zu, ja. Mhm. Und die Möglichkeiten bestehen ja im Heilmittelkatalog oder man kann ja auch ein normales Rezept schreiben mit 3 verschiedenen vorrangigen Heilmitteln. Da könnte man ja mal sagen, wir probieren das mal mit der KGG. Mhm. Und setzt dann eben von mir aus bei einem 6er-Rezept 2-2-2 oder 3-3 an. Ja. Das ist ja machbar. Das wissen viele Ärzte leider immer auch noch nicht. Aber wenn man mal bedenkt, ja, dass der Schwund der Muskelmasse sich zwischen dem 30. und 80. Lebensjahr extrem verringert. Also ich sag mal bewusst, das Jahr 70 Jahre, das 70 Jahre ist ja gerade in der Diagnoseliste 2 immer ein riesen Ausrufezeichen. Da haben wir so 10-25% im Durchschnitt. Ab dem 80. Lebensjahr sind es mehr als 40% weniger Muskelmasse, die Patienten zur Verfügung haben. Und da muss man sich doch einfach mal überlegen, wenn ich die da nicht schaffe, eben zu helfen oder anzustoßen, was passiert denn mit den Menschen? Die Sturzgefährdung fährt ja immer weiter hoch. Wenn ältere Menschen stürzen, Oberschenkelhalsbruch, sind bettlägerig, die sterben ja nicht an einem Oberschenkelhalsbruch, sondern eben vielleicht an einer Lungenembolie.
Ja, das ist das Problem.
Und da müssen wir einfach einsteigen, ja, und sagen, und das verstehen Ärzte aber auch, wenn man ihnen das erklärt.
Deswegen ist die Idee zu sagen, hey Doktor, hier haben wir eine weitere Diagnose, also die behandlungsbegründende Diagnose muss ja nicht immer eine Diagnose sein, also nicht diese BVB-Diagnose, die eine Verordnung extra budgetär macht, sondern man kann dazu ja schreiben M62.5. M62.5 ist der ICD-10-Code für Muskelschwund und Atrophie, der andersordentlich klassifiziert ist, den kann man nochmal aufdröseln, man könnte jetzt also das auch auf Regionen machen, kann es genau benennen, wo das Problem liegt und was man sozusagen seinem verordnenden Arzt beibringt, muss, ist, dass er das mit draufsetzt, weil dann kann man verordnen ECHSE und WS und damit kann man dann KG-Gerät verordnen. Das sind ja die Diagnosengruppen, die hier relevant sind. Das heißt, das ist durchaus möglich zu sagen, ich schreibe eine extra budgetäre Diagnose auf, damit das Rezept als extra budgetär gebrandmarkt ist und packe dann als Ergänzung die M62.5 dazu, damit klar ist, dass wir hier an die Ursachen rangehen und dafür sorgen, dass die Ursachen sind. Und dieses Spielen mit Diagnosen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Hebel, wenn man Ärzte dazu kriegen will, zu verordnen, dass man nicht so eine Diagnose und dann das dazu, sondern dass man sagt, hier, es gibt eine Menge, was wir machen müssen, damit wir die Patienten da richtig versorgen können.
Ich habe da immer, wenn ich das sagen darf, immer eine schöne Eingangsfrage, wenn die Ärzte vor mir sitzen und sage dann, wer von Ihnen hat denn ältere Patienten?
Sehr witzig.
Und dann lacht erstmal alles, der ganze Saal, und alle zeigen auf. Ja, genau. Und es ist ja, wenn jemand, einen ataktischen Gang, einen parätischen Gang hat, der Heilmittelkatalog sagt, Gehbeschwerden, anderorts bewusst schon, anders nicht klassifiziert, Sturznagel. Dann frage ich immer, welcher Ihrer Patienten hat denn Schwindel und Taumel und ist über 70?
Logisch.
Dann lachen auch alle, aber keiner verordnet es. So, und ich sag mal, das ist ein Riesenfund. Und dann muss man ihnen halt Beispiele nennen. Ja, ich wende das immer wieder, weil ich war jetzt noch mit meinem Vater, der ist 90, der ist im 90. Jetzt kann man sagen, na, braucht er das wirklich noch? Ist der noch wirklich?
Ne? Kein Argument.
Die Frage wurde übrigens schon gestellt von einer Arzthelferin. Ja. Und der kriegt auch schon seit längerer Zeit 2-mal die Woche. Eben, und man kann dort sehen, wie das eben für ihn nicht nur ein sozialer Faktor ist, er trifft natürlich andere ältere Menschen, aber wie das in der Koordination, das ist eben ein wichtiger Punkt, Koordination und Kraft. Diese Menschen haben im Alter keine Kraft. Lassen die mal eine Kniebeuge machen. Und das muss jetzt unbedingt eine große Kraftmaschine sein. Man kann das auch mit anderen Sachen machen. Theraband etc. pp.
Hey, du sagst es, ja, genau. Also ich glaube, dass alle Kolleginnen und Kollegen wissen, was man da machen kann. Der entscheidende Punkt ist, glaube ich, die Diagnosen, die du gerade genannt hast, die aus dem besonderen Verordnungsbedarf, der Liste für den besonderen Verordnungsbedarf kommen, das sind meistens Sekundärdiagnosen. Also das sind sozusagen Folgen eines Muskelschwundes. Und deswegen muss man verstehen, dass diese ICD-10-Codes aus Sekundär- und Primärdiagnosen bestellen. Und wenn ich Muskelschwund habe, dann kriege ich auch einen komischen Gang. Und deswegen gehören da eben zwei Diagnosen drauf. Und diese M62.5, also das ist die Sarkopenie, die fehlt. Die haben wahrscheinlich viele von euch noch nie drauf gehabt, weil das auch nicht stattfindet. Und wer sich interessiert, es gibt in der Sportärztezeitung, kann man über Google relativ simpel finden, einen guten Artikel über Sarkopenie, und wo drin steht, Leute, das kann man super gut vermeiden, behandeln, diagnostizieren. Benutzt euer Gehirn, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die schlagen auch Fragebogen vor. Und diesen Fragebogen könnte man sich ja mal als Heilmittelpraxis organisieren und dann mal dem Arzt rübergeben und sagen, guck mal hier.
Genau.
Und da werden sogar die Testverfahren genau beschrieben und was man macht. Und die beschreiben sozusagen verordnet Therapie, verordnet KG-Gerät, damit wir Patienten aus der Sarkopenie rausholen und wieder Muskelaufbau machen. Und die sagen auch, alle Studienlage sagt, egal wann man damit anfängt, es funktioniert immer wieder, dass man das noch weiter aufbaut und stabilisiert.
Ja, du hast ja auch dann so Nebenerscheinungen, wenn du diese Patienten nicht förderst in dem Alter, ja, haben wir immer weiter eine stärkere Immobilität. Ja, die Sarkopenie nimmt dadurch noch mehr zu. Und wir haben die sogenannte Karexie, das ist also im Prinzip eine Auszehrung des Patienten, ja. Und das letzte ist halt, wenn man das Frailty, das ist die Gebrechlichkeit. Und wenn man erstmal diesen Standpunkt ist, dann wird es natürlich immer schwieriger. Und ich sage mal, wir können nicht unsere immer älter werdenden Patienten, irgendwann gehöre ich auch dazu, alle in die Pflege schicken. Und wenn wir wissen, wenn man die Preise zur Pflege mal gehört hat, so einen Pflegesatz im Monat, was der kostet im Durchschnitt, da gibt es eben schöne präventive Maßnahmen für ältere Patienten, wie du sie gerade eben gesagt hast, und die sind ideal.
Neulich habe ich gerade einen Bericht gehört über Italien. Da war ein Wettbewerb der Senioren, Seniorenmeisterschaften. Mhm. Und da kämpfen dann 80- und 90-Jährige in Leichtathletikdisziplinen um das. Und die haben alle, sind interviewt worden, haben alle gesagt, ja, wir machen das, weil wir merken, dass Krafttraining, weil das Training irgendwie, egal was man macht, Hauptsache wir bewegen uns, dass das dazu führt, dass wir weiterhin gut zu Hause leben können. Und das ist ja ein klassisches Ziel einer Heilmitteltherapie, Erhalt von Lebensqualität im häuslichen Umfeld.
Es gibt eine wundervolle Studie, die einen höchsten Newton-Index hatte und eben mit 1500 Patienten, Männern, ab dem 70. Lebensjahr aus Australien. Und die heißt How Fast Does the Grim Reaper Walk? Also eigentlich übersetzt, wie schnell ist der Tod? Ich glaube, wir haben uns da schon mal drunter unterhalten. Ich weiß nicht, ob die jeder kennt. Und die kann man nachschauen. Und die hat eine hohe Korrelation zwischen der Ganggeschwindigkeit und der Mortalitätsrate. Das heißt, Patienten, die weniger als 3-4 Kilometer in der Stunde gehen können, haben eine höhere Mortalitätsrate, also ist eine Sterblichkeitsrate, als Patienten, die noch sehr gut gehen können, ja, im Alter. Ja. Und die sagt das klar aus, und das zeigt eigentlich das, wenn ich Kraft genug habe, mich zu bewegen, dann ja, kriegt er mich nicht so schnell, der Tod.
Aber Ursache-Wirkungsketten sind ja immer so ein spezielles Thema. Das müsste man mal genau untersuchen. Aber ich glaube,
es ist genau untersucht.
Es gibt aber, glaube ich, keinen Zweifel daran, dass es gut ist für Patienten, wenn sie beweglich bleiben, wenn sie Muskel aufmachen, wenn sie Balancegeschichten machen. Das glaube ich kein Ding mehr. Sondern ich glaube, das Hauptproblem ist, wie kriegen wir Ärzte dazu, das auch wirklich zu verordnen? Ich glaube, dass viele Ärzte sagen, oder kann der Patient ja was selbst machen? Was sagen wir denen?
Es gibt sogar, hatte ich selber schon, ich bin da nicht, ich mache da keine bezahlte Fitness. Also ich bezahle da nicht die Fitness, ja. Und das ist ja auch sinnvoll, dass ältere Patienten, die vielleicht hier und da auch mit Sicherheit auch das Geld aufbringen, sich selber eben Sport zu kaufen. Aber um da mal dran zu kommen, ich meine, es gibt die 70-Jährigen, ach Herr Doktor, in meinem Alter noch Sport machen, haben sie nicht was anderes. Aber das ist eben auch eine Sache, die man Ärzten zeigen kann, welche Möglichkeiten sie dort haben. Und wenn ein Arzt eben für 12 Wochen, gleich zu Beginn für 12 Wochen, zweimal die Woche eine ältere Patientin in ein gut geführtes Training schicken kann mit einem Physiotherapeuten und der dann gezielte Übungen macht in einer Kleingruppe zu dritt, dann glaube ich, wird er verstehen, dass dieser Patient eben eine andere Lebensqualität hat damit, als wenn ich ihn nur mit KG oder Massage versorge,
Ja,
mit seiner Sturzgefährdung.
Ja, das definitiv. Das ist eben das Wichtige, dass man dort den Impuls beim Patienten setzt und beim Arzt auch. Das sind sozusagen zwei Geschichten. Und dem Patienten muss man natürlich auch fairerweise sagen, dass es Ausnahmen gibt, wo Ärzte sowas mal über längere Zeit zu verordnen. Aber im Prinzip ist die Verordnung mit der Diagnose Sarkopenie etwas, was sozusagen immer münden muss in Selbstverantwortung der Patienten, wenn es irgendwie darstellbar ist, damit der Patient dann auch irgendwann anfängt, selbst sich zu bewegen. Ich kann ja nicht ja. mein Leben lang jetzt von Therapeuten begürschert werden.
Ja, obwohl, ich sage dir ganz ehrlich, was ich toll fand, ich habe das ja mit meinem Vater erlebt. Wie gesagt, ich hatte ihn 2 Wochen, habe ich ihn jetzt ausgeführt, habe ihm einen Urlaub geschenkt, war mit unterwegs, dann kommt er wieder. Und dann wollte er sich ein neues Rezept holen. Dann hat die MFA gesagt, nein, nein, Sie kriegen das nicht mehr, das Jahr ist um. Und dann wollte sie, dass er einen Antrag stellt auf langfristigen Heilmittelbedarf. Und dann haben wir gesagt, nein, das ist kein langfristiges, das haben Sie bisher auch doch gemacht. Und das wollte sie einfach nicht wahrhaben. Und das fand ich gut, dass ich darf ruhig die Kasse nennen, AOK, die AOK dann der Arztpraxis gegeben hat. Nein, das ist auf der Diagnoseliste 2. Sie können das verordnen. Das ist eine BVB ab dem 70. Lebensjahr. Und dann hat er sofort wieder die Verordnung bekommen. Das heißt, die Kassen stehen ja voll hinter dem System. Also es ist nicht so, dass die Kassen da blocken.
Nein, Die Kassen sehen das Problem und die Kassen sehen, dass Muskelaufbau oder die Verhinderung von Muskelabbau und die Erhalt der Balancefähigkeiten, die ja im Alter signifikant abnehmen, also ich merke das auch, so beim Strümpfe anziehen oder so, werde ich wackeliger. Wahrscheinlich geht es dir ähnlich, ne?
Das ist so.
Ja, die Kassen wollen da was zu machen und das ist sozusagen ursächliche Geschichte und insofern ist das auch wahrscheinlich ein Paradigmenwechsel, ne? Also dieses vom ich mache hands-on zu ich leite Patienten an, selbst was zu machen, selbst aktiv zu werden, also weg vom ich mache irgendwas auf einer Liege hin zu ich gehe mit den Leuten in die Fläche und die müssen selbst aktiv werden. Ich mache funktionelles Training, ich mache so eine Art Personal Training. Das ist ja das, worauf es hinausläuft, in der kleinen Gruppe. Und das kann man auch machen, wenn man kein KG-Gerät-Verordnung oder kein Setting hat, sondern das kann man auch einfach so in der Praxis machen. Und ich glaube,
du kannst es auch mit KG-Gruppe machen, das hören die Therapeuten nicht gerne. Aber ich finde, KG-Gruppe ist gar nicht so, wenn man es mal wirklich hochrechnet. Ich glaube, wir kriegen jetzt über 10 Euro, 5 Leute darfst du drin haben, machst eine halbe Stunde, 2 Gruppen und mit älteren Menschen, wenn er jetzt keine KGG verordnen will, also ist auch nicht so schlecht, ja.
Oh, komm, aber der Minutenpreis ist trotzdem schlechter als normal.
Der ist schlechter. Ja. Aber trotzdem, wenn du 5 Leute drin hast, dann bist du auch bei 50, über 50 Euro, oder? Und machst 2 Gruppen, hast du auch deine 100 Euro in der Stunde. Also von daher, und die Leute, es geht ja auch darum, dass du die Leute eben in die Bewegung bekommst und du kannst wunderbare Sachen mit denen dann machen in der halben Stunde.
Und kommt hinzu, das ist auch ein Thema zum Thema Fachkräftemangel. Wenn ich 5 Leute parallel behandle, dann habe ich eine höhere Kapazität, als wenn ich Leute einzeln behandle. Und ich glaube, dass wir gerade, dass der Fachkräftemangel und die aktuelle Studienlage sozusagen einzahlen in das Thema, wir müssen dafür sorgen, dass die Patienten selbst Verantwortung übernehmen und wir sind nur die Impulsgeber. Wir sind nicht die Dauerbehandler. Das ist einfach nicht mehr machbar. Das geht natürlich gut, wenn man solche Übungsgeschichten macht. Also wieder ein Impuls, hier mehr ins Üben zu kommen und das
ich Patienten sogar,
dazu
also
bewegen,
ich,
an Geräte zu gehen.
Ich weiß nicht, wie du das siehst, Herr Ralf. Ich finde sogar, dass es noch mehr Möglichkeiten für therapeutische Praxen gäbe. Also wir haben natürlich, haben wir eben darüber geredet, ja, dass wir den Ausmaß des Muskelabbaus, dass er abhängig ist von mangelnder körperlicher Aktivität, also Bewegungsarmut bei den Patienten. Na? Aber wir haben auch eine Ernährungssituation bei älteren Patienten. Das passt super in das Bild. Also ich kann nicht nur Kraft, ich muss diese Ernährungssituation mir angucken. Jetzt weiß ich nicht, welche Physiotherapeuten dort in ihrer Praxis fit sind, glaube, dass bestimmt einige sich mit Ernährung auskennen und dass Patienten eben im Alter auch sich anders versorgen müssen und nicht nur mittags.
Wer Sarkopenie googelt im Zusammenhang mit dem Stichwort Sportärztezeitung, der findet diesen Artikel und da steht nämlich nach dem Sarkopenie-Training drin, dass sie eine anabole Ernährung empfehlen und dass die Patienten mindestens 1 bis 1,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag ergänzt mit Kreatinin, Vitamin D und Fischöl kriegen und so weiter und so fort.
Gut.
Also das wird schon empfohlen, aber ich finde, das ist natürlich auch Job des Arztes, da entsprechend einzugreifen. Und ich kann mir vorstellen, dass sich Kolleginnen und Kollegen da auch überfordert fühlen und sagen, ey, das ist nicht meine Baustelle, das macht keinen Sinn. Also das könnte ich verstehen, wenn jemand sagt...
Vielleicht hat man in der Praxis ja auch eine Ernährungsberatung. Weil Ernährung steht mittlerweile auch auf der Liste, ja?
Ja, aber da bist du aber auch schnell bei Leuten, die dir irgendwelchen Käse verkaufen wollen und die, wo es nur darum geht, zu verkaufen. Das ist nicht ganz trivial. Aber egal. Also man kann ja gucken, dass man zum Beispiel, wenn du ältere Leute hast, haben die oft Essen auf Rädern und so weiter und so fort. Da könnte man gucken, wie kann man da was machen. Und das wäre auch ein Punkt, wo ich mit dem Arzt sprechen könnte und sagen könnte, hey, ich habe mal geguckt, hier Sarkopenie als Diagnose hast du aufgeschrieben, wir sollen Training machen. Kannst du bitte mit dem Patienten auch mal über Ernährung reden? Was können wir da machen? Kannst du da den mal unterstützen? Dann würde man das hinkriegen, dass der Arzt versteht, dass es hier nicht um Verordnung für Fitnessgeräte-Nutzung geht, sondern dass es hier tatsächlich darum geht, diesen Patienten nach vorne zu bringen. Und man kann also das Thema Ernährung als Begleitkommunikation nehmen, um deutlich zu machen, man kümmert sich hier wirklich darum, dass dieser Patient nach vorne kommt.
Ist das. Und da führt eine Menge dazu. Also wie gesagt, die Proteinaufnahme, die ist sicherlich bei vielen älteren Patienten, ja, also wir haben eine Abnahme der Insulinwirkung, wir haben Östrogenmangel, Androgenmangel, also von daher, die trinken oft auch zu viel, zu wenig. Das ist bei meinem Vater, die trinken viel zu wenig und haben deswegen auch Schwindelanfälle. Also von daher glaube ich schon, dass man das ganzheitlich sehen kann. Aber natürlich der Bewegungsmangel steht vorne an und auch eben der Kraftaufbau, wie der Koordinationsverlust.
Kannst du nachvollziehen, dass es aber für viele Kolleginnen und Kollegen ein echter Paradigmenwechsel ist? Die haben ihr Leben lang gelernt, legt Leute auf die Liege und behandelt die. Und jetzt kommst du um die Ecke und sagst, ey Leute, macht mal funktionelles Training. Das ist das, worum es wirklich geht. Den Rest könnt ihr knicken. Also das ist ja schon, also ich habe das jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich glaube schon, dass es schmerzhaft ist, wenn ich mein Leben lang was ganz anderes gemacht habe und jetzt einfach das ändern soll, mal eben so, da kann ich mir schon vorstellen, dass gerade ältere Kolleginnen und Kollegen sagen, boah, ehrlich jetzt, Jungs, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
Also ältere Kollegen mit Sicherheit, kenne ich auch welche, ich kenne aber auch welche, die sind dafür offen, aber was ich so auf den Messen bei uns sehe, am Stand, die jungen Leute, die wollen aktive Therapie, die wollen Diagnostik haben vom Computer her, die wollen sehen, wie ist das in der Exzentrik, wie ist das konzentrisch, wie arbeitet der Muskel und das Ganze alles mit älteren Patienten genauso machen wie mit Jungen. Also von daher, da haben die Bock drauf.
Okay, vielleicht ist das ja auch eine wichtige Erkenntnis, dass wir sagen, alte Patienten sind genauso ansprechbar für solche Therapiekonzepte wie jüngere Patienten. Das ist ja auch mal schon hilfreich. Und im Endeffekt geht es ja darum, was können wir tun, damit ältere Patienten älter werden? Und insofern verändert sich ja auch unser Scope, unser Behandlungsscope. Also ich meine, früher waren Leute mit 65 eigentlich so, dass sie nur noch ihr Gebiss geholt haben beim Zahnarzt und dann so darauf gewartet haben, dass sie dann irgendwann sterben. Das ist ja inzwischen vorbei. Man wird ja viel älter inzwischen. Und vielleicht muss auch die Heilmitteltherapie, die ja auf Konzepten vor 30, 40 Jahren basiert, auch die muss jetzt mal in die aktuelle Situation kommen.
Meine Meinung, wir kommen von der Gruppentherapie nicht mehr weg. Wir müssen da umdenken. Wir müssen viel mehr in Gruppentherapie denken. Wir brauchen Unterstützung. Also nicht, dass wir den Physiotherapeuten in die Ecke stellen, sondern der Physiotherapeut braucht heute hochwertige Möglichkeiten, eben mit Geräten zu arbeiten, die schon so weit sind, dass sie technisch vieles alleine machen können. Und eher noch schauen und vielleicht über Monitor schauen, über Kameras schauen, kann viel mehr sehen, kann viel mehr korrigieren. Das gibt's ja alles schon. Ja. Und ich glaube, das wird die Zukunft sein.
Wir werden sehen. Aber wichtig ist, dass wir jetzt hier nochmal geklärt haben. Sarkopenie ist eine gute Diagnose, die man platzieren kann beim Arzt, damit die Bereitschaft, sowas wie KG-Gerät zu verordnen oder auch so eine Art Personal Training im therapeutischen Setting in der Gruppe zu machen, damit man das verordnet bekommt. Und das, glaube ich, das ist die Hauptbotschaft, die wir hier nochmal setzen wollten und sagen, Leute, es gibt medizinische Gründe, warum Ärzte was verordnen sollen. Geht hin und liefert denen die Gründe. Lest das, wie gesagt, das ist relativ einfach zu googeln. Lest die Artikel dazu und habt ihr gute Möglichkeiten, Patienten angemessen zu versorgen.
Und ich kann nur sagen, ihr habt mit Sicherheit alle irgendwo ein Testimonial, 80, 75, vielleicht sogar 90 ist, die eben das mit euch regelmäßig machen. Und das kann man auch, diese Stories kann man auch den Ärzten gut erzählen, narrativ einfach erzählen. Und ja, wenn man dann die Beweise liefert, Diagnoseliste 2 etc. pp., dann mach es auch. Diese Ängste muss man ihnen halt nehmen.
Okay, das war das Thema. Michael, vielen Dank.
Ich danke dir, Ralf.
Schöne Grüße.
Euch allen gute Zeit.
Und ja, wir danken unseren Zuhörern. Tschüss.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.